Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin wie immer nicht alleine, fröhlich lächelnd, nach langer, langer Abstinenz. Hilfe. Christoph. Hallo Christoph.
Hallo Sebastian.
Was war denn da los?
Wir haben ja. Vor allem bei mir ist das Smilen, ja, wenn ich das jetzt hier über den Podcast-Tisch hinweg zu dir mache, doppelt creepy, weil ich nicht nur sehr creepy smile, sondern eigentlich auch nie lächle.
Toll. Das heißt, Parker Finn, der Regisseur, hätte dich mal einstellen sollen, wa?
Ja, ich hätte das schon reingepasst.
Für Teil 3. So, jetzt haben wir schon ein bisschen angeteasert. Wir reden heute tatsächlich über Smile 2. Bevor wir das aber tun, noch hier kurz der Hinweis für euch. Diese Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast, wird euch wie immer präsentiert von Paramount Plus, eurem Streaming-Service für Blockbuster, neue Serien und exklusive Originals. Und ja, Smile beziehungsweise Smile 2. Wie stehst du denn eigentlich zum ersten Smile? Der kam ja 2022 raus und war ja ein ziemlicher Hit.
Ja, und ich mochte den auch. Also das war ja für uns Kritiker, kam der ja so ein bisschen aus dem Nichts. Mhm. Also da war ich hier in Berlin auch bei so einer ganz kleinen Pressevorführung, wo sie dann noch gesagt haben, okay, so ein paar Leuten zeigen wir den zumindest, weil die hatten da auch gar nichts Großes geplant. Wenn wir uns nochmal zurückerinnert, die Idee war, das Ding auf Paramount Plus direkt zu veröffentlichen. Und dann hat er aber nur bei Testvorführungen so gut abgeschnitten, dass sie gesagt haben, ach komm, wir versuchen es einfach mal im Kino. Mhm. Und dann hat TikTok den Trailer gefunden. Und auf einmal, wenn auf TikTok was durch die Decke geht, Dann kann es halt auch mal sein, dass es richtig durch die Decke geht. Und dann wurde aus diesem kleinen, feinen Horrorfilm plötzlich so ein Mega-Hit, der weltweit irgendwie 217 Millionen Dollar eingespielt hat beim Budget von 17 Millionen. Mhm. Also gigantischer Hit. Und in Deutschland nochmal besonders. Es ist ja oft, dass weltweite Kinohits dann in Deutschland hinter den Erwartungen zurückbleiben, weil wir gar nicht so ein Horrorland sind, Dass hier mal was völlig durch die Decke geht. Aber da hat dieser Film aus dem Nichts irgendwie weit über 1 Million Zuschauer gehabt.
Ja, auch dank uns, dank Filmstarts, dank Moviepilot. Wir waren ja hier mit die Ersten, die den auch noch vor Kinostart zeigen konnten. Wir hatten ja damals unseren Preview-Abend zu Smile.
Wir hatten unseren Preview-Abend, wir hatten eine sehr positive Kritik von unserem Kritiker Jochen Werner. Ja, und ich mochte den auch. Also mich hat der wirklich positiv überrascht. Ich finde ja so die rein persönlich diese Idee davon, unter Paranoia und unter Psychosen zu leiden, so ziemlich das Horrorhafteste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Mhm. Also irgendwann dann nicht mehr zu wissen, was echt ist und was nicht. Und dieser Film mit seinem Dämon, den er da erfunden hat, der ja mal recht vage bleibt, kommt an diese Vorstellung davon, unter so einer Krankheit zu leiden, doch sehr nah ran. Und das finde ich echt creepy. Mhm. Und dazu kommen dann halt noch diese meme-tauglichen Bildern mit den überall einfach nur irgendwie offensiv, aggressiv grinsenden Menschen, die ja wirklich creepy sind. Mhm. Ja, und ich fand den wahnsinnig ambitioniert für so einen kleinen Film. Ja. Und der hat bei mir richtig gut funktioniert. Habe ich, glaube ich, 4 Sterne persönlich gegeben.
Ja, ich muss auch sagen, ich war skeptisch, weil der basiert ja auch auf einem Kurzfilm. Und ich finde immer so bei so Horror-Kurzfilmen, die dann zu Langfilmen werden, so habe ich immer so meine Probleme. Also ich fand zum Beispiel diesen Lights Out, da mag ich diesen Kurzfilm, aber ich finde der Langspielfilm ist einfach, der zieht sich zu sehr. Oder auch Mama, glaube ich, damals, dieser von so einem spanischen Regisseur, glaube ich, so.
Da ist es ja noch was, also bei Mama ist es ja quasi das Monster, das, woraus sie dann einen Film gemacht haben. Ja. Okay, da musst du dir einfach einen Horrorfilm ausdenken, wo jetzt dieses Monster vorkommt. Das ist nicht so schwer. Es wird immer dann schwer, wenn man nur dieses Mechanische hat. Mhm. Also bei Lights Out ist es ja dieses, wenn man das Licht ausmacht, dann wird es gefährlich. Mhm. So. Und dann muss man quasi nochmal von neuem anfangen und sich drumherum noch eine spannende Geschichte ausdenken. Das hat bei Lights Out nicht wirklich funktioniert. Mhm. Letztes Jahr bei diesem Swimmingpool-Horrorfilm, da ist es völlig daneben gegangen.
Den habe ich gar nicht erst gesehen.
Das war wirklich der Abgrund. Mhm. Da ist ja einfach nur die Idee, der Kurzfilm ist einfach nur, sie schwimmt da im Swimmingpool hin und her, auf einmal taucht da hinter ihr was im Wasser aus. Und daraus haben die einen Langfilm gemacht, der langweiliger nicht hätte sein können. Und bei dem ersten Smile war es für mich eigentlich so, dass dann dieses ganze Psychologische, was er sich erst im langen Film zu dem Kurzfilm dazu gedacht hat, dass ich das fast spannender fand, als die reine Mechanik, die dann für die Memes und für TikTok fantastisch funktioniert hat. Mhm. Aber das, warum ich den Film gut fand, war dann eigentlich was ganz anderes.
Ja, obwohl ich habe heute nochmal mir diese Clips angeguckt, wie die ja auch das Marketing gemacht haben. Die haben doch dann in den USA auch Schauspieler bei irgendwelchen Baseballspielen ins Publikum gesetzt, die das ganze Spiel über einfach nur gegrinst haben, ohne sich auch nur irgendwie zu freuen, wenn irgendwer einen Homerun schlägt oder sowas. Und da wurde ja auch berichtet noch und nöcher drüber. Also das ist so TikTok, gutes Marketing und dann einfach gute Mundpropaganda bei einem wirklich guten Film, der dann halt zu diesem Erfolg geführt hat. Du hast ja schon gesagt, irgendwie 217 Millionen Dollar weltweit eingespielt.
Wobei das mit der Mundpropaganda muss man noch so ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Es waren da von diesen TikTokern, die dann ihre Fans aufgerufen haben, lasst uns mal alle da reingehen jetzt, waren halt auch viele enttäuscht, weil der Film für sie dann doch in Anführungszeichen zu anspruchsvoll war. Die waren damit sehr Psychologie, viele von denen waren dann auch ein bisschen überfordert. Die wollten echt einfach nur die Jumpscares und so einen dummen Freitagabendfilm, den sie dann nicht bekommen haben. Mich freut's.
Ja, du, mich auch. Und ja, das bringt uns bei einem sehr, sehr erfolgreichen Film zu einer Fortsetzung. Und ich finde es ja gerade sehr schön, wir sind ja gerade in einer guten Zeit, wo man sehr unterschiedliche Beispiele hat, wie gut oder nicht gut Fortsetzungen sein können. Wir sehen es jetzt ja gerade aktuell bei Joker und Joker 2, der erste Film ja mit irgendwie knapp über einer Milliarde Dollar Einspielergebnisse. Der zweite Teil läuft jetzt nicht so gut. Terrifier 3 übertrifft ja auch gerade irgendwie alle Erwartungen. Der startet ja bei uns dann Ende dieses Monats. Und ja, jetzt stehen wir halt mit Smile 2 da. Und es ist so ein Film, als der erste Trailer rauskam, dachte ich mir so, ach, wer braucht das jetzt? Das ist ja quasi, also
ich bin gerade echt gespannt, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie du Smile 2 findest.
Ja.
Ich habe überhaupt nicht die geringste Ahnung, wie du Smile 2 findest. Wenn du jetzt sagst, es ist der größte Scheiß ever und das ist quasi Joker Reloaded, das würde ich dir glauben, wenn du jetzt sagst, da haben die sich endlich mal wirklich was getraut. Richtig geil. Würde ich dir auch glauben. Ich bin echt gespannt.
Ja, als die ersten Trailer rauskamen und ich das so gesehen habe mit, wir haben jetzt ein Popsternchen im Mittelpunkt, dachte ich so, wer braucht denn das? Und das ist ja letztendlich auch die Geschichte. Also wir haben den Popstar Sky Riley, gespielt von Naomi Scott, die ein Jahr lang quasi untergetaucht war, weil sie hatte einen sehr schweren Autounfall, bei dem ihr damaliger Partner verstorben ist. Sie hatte dann auch ja ein großes Drogen- und Alkoholproblem und war jetzt quasi ein Jahr lang in Reha und in Therapie und plant jetzt eigentlich ihr großes Comeback. Und sie hat zwar trotzdem aufgrund dieses Autounfalls immer noch starke Rückenschmerzen, weil sie aber halt vorher diese Drogenprobleme hat, kommt sie nicht an die guten Schmerzmittel ran und hat da so einen kleinen Dealer, der ihr diese Schmerzmittel verkauft. Und eines Abends geht sie halt zu diesem Dealer hin und der verhält sich schon sehr, sehr merkwürdig und verschwindet dann auch kurz aus dem Raum und sie wundert sich, wo ist er denn jetzt hin? Und dann kommt er wieder und hat Angst vor irgendetwas, was da scheinbar hinter ihr steht und sie sieht aber natürlich nichts und irgendwann fängt er komisch an zu grinsen und prügelt sich mit so einer Gewichtsscheibe von so einem Hantelset einfach das Gesicht weg.
Und zwar wirklich so platt, dass dann so riesige Haut- und Fleischfetzen abfallen und man schon Teile des Kiefers dann durchscheinen sieht und so. Also sehr gorig.
Ja, und jeder, der den ersten Teil gesehen hat, weiß ja, dass dieses Wesen sich von den Traumata und Psychosen seines Opfers ernährt und dann quasi, um den nächsten Wirt zu erlangen, muss sich halt der erste Wirt vor einem anderen Menschen umbringen und dann springt dieses Monster halt weiter. Und dementsprechend hat jetzt Riley das Problem, dass sie jetzt dieses Viech irgendwie hat. Und auf einmal sieht sie zwischen ihren Fans, bei ihren Proben, mit ihrem Tanzteam irgendwo immer irgendwen grinsen. Und das Problem ist natürlich, wenn du schon mal irgendwie auch so ein bisschen so in die Richtung Junkie abgedriftet bist, dann glauben erstmal alle, oh, na, bist du wieder rückfällig geworden, was ist da los? So, und damit ich Christoph jetzt nicht länger auf die Folter spanne, wie ich dann diesen Film, ich fand ihn fantastisch. Ich fand ihn besser als den ersten Teil.
Ich auch. Und langweilig.
Ja, toll. Das war der Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Nein, wie gesagt, ich bin echt skeptisch an diesen Film rangegangen. Gerade weil ich dachte, okay, was will man jetzt großartig Neues erzählen? Und ich meine, vom Grundprinzip dieses Monsters ist ja alles genau das, was man vom ersten Teil her ja auch kennt. Aber ich fand es gerade an der Figur von Sky Riley wirklich spannend, weil da ja noch so viel mehr mit hintersteckt. So dieser Druck, du musst jetzt erfolgreich sein, du musst jetzt wieder zurückkommen und allen beweisen, dass du es noch drauf hast. Und dann passieren halt diese ganzen Dinge, die sie dann doch wieder sehr manisch darstellen und wie das in dieser Welt eines Popstars denn alles so zu funktionieren hat, fand ich unglaublich gut. Da ist mehr Fallhöhe drin gewesen für mich als im ersten Teil mit dieser Psychiaterin.
Ja, und das ist also deswegen mit denen, die du gerade aufgezählt hast. Also Terrifier 3 ist ja das, was die Fans wollen, und wir setzen einfach noch einen drauf. Deswegen ist für mich hier der Joker-Vergleich schon deutlich naheliegender, weil ich glaube, auch hier ist es so, der erste Teil war ein Überraschungshit, der war nicht so teuer. Deswegen hat der Regisseur für den zweiten Teil eine Carte Blanche bekommen. Mach mal, was du willst. Kriegst ein deutlich höheres Budget. Das wird schon irgendwie funktionieren. Und ich gehe davon aus, dass das im Fall von Smile 2 auch funktionieren wird, weil im Gegensatz zum Joker ist der Film schon deutlich, deutlich ambitionierter, wahrscheinlich auch als viele Fans das gerne sehen würden. Das stört mich aber nicht, weil ich gerne gute Filme gucke.
Ja.
Aber der liefert halt die intensiven Szenen, er liefert die Jumpscares, das funktioniert alles ganz hervorragend. Das heißt, die sind zumindest nicht total enttäuscht, auch wenn zwischendurch Phasen drin sind, die vielleicht ein bisschen anspruchsvoller sind, als man das von so einem Freitagabend, wir gucken ab und zu mal auf die Leinwand, um uns kurz erschrecken zu lassen, Film weg sind. Deswegen glaube ich schon, dass der in den Kinokassen funktionieren wird, bei weitem nicht so gut wie der erste Teil, weil der einfach jetzt nicht dieses TikTok-Phänomen ist, ne?
Ja.
Das ist eh klar. Aber deswegen es ist halt ein Joker-Film, der, ich mag ja den Joker 2, müssen wir irgendwann anders nochmal drüber reden. Aber der die Fans nicht so komplett vor den Kopf stößt, sondern ihnen schon das gibt, was er will. Aber gleichzeitig auch diese großgedachte Vision des Regisseurs komplett erbarmungslos auf die Wahlwand schmeißt und das einfach durchzieht. Weil an sich diese Ideen mit dem Popsternchen, das von seiner Mutter da irgendwie getrieben wird und diese Drogenprobleme und schieß mich tot, das kennt man natürlich alle schon.
Ja.
Aber das ist einfach wahnsinnig gut gemacht und auch so groß. Also der Film fühlt sich, obwohl er gar nicht so viel in Locations spielt, wahnsinnig groß an, weil er einfach wie er diese Popbühnen und wie er diese Konzerthallen und wie er diese Fünf-Sterne-Apartments in New York und sowas inszeniert, das hat einfach, es fühlt sich viel, viel größer an als der erste Film.
Ja, und ich finde, dadurch ist auch so ein guter Drive drin, weil dann bist du bei den Proben, dann siehst du, wie sie ihre Choreografien einstudieren, dann ist sie nochmal bei irgendwelchen Soundchecks mit dabei, dann gibt's einen Fan-Event, wo unterschiedliche Leute zukommen. Was ich übrigens auch toll fand, wie sie da ja schon so ein bisschen damit spielen, so, dass sie halt mit so vielen auch teilweise verrückten Fans in Kontakt tritt, dass sie im ersten Augenblick so ein creepy Typ, der sie denn da so mit diesem Smile-Grinsen anlächelt, gar nicht auffällt.
Genau, weil das ist der harmloseste von allen.
Ja, genau, weil dann ist irgendwie einer, der will halt, der singt ihr halt, der macht ihr ungefragt irgendwelche Vorschläge, was sie bei ihren Sounds noch besser machen könnte, weil er hat ja auch 3 Songs schon geschrieben oder sowas. Und das sind dann halt so, oder auch dieser ihr Assistent, der irgendwie brav alles macht, was sie ihm da sagt, und ihre Mutter, du hast sie ja schon angesprochen. Und ich finde, da baut sich eine viel größere Welt auf, weil im ersten Teil hattest du diese Psychiaterin und letztendlich war das sie und ihr Mann und die Psychologin, zu der sie selbst noch geht, und irgendwie noch ein paar, so 1-2 Mitarbeiter von dem Krankenhaus, in dem sie ist, und das war's. Das war noch klein und komprimiert. Und jetzt öffnest du, wie es sich für so einen zweiten Teil gehört, einfach diese ganze Welt und hast sie da halt ständig immer umgeben von Leuten, was ja diese ganze Paranoia, der sie dann irgendwann ausgesetzt ist, noch viel krasser macht, weil du dann erst immer so, nachdem das alles schon passiert ist, checkst, verdammt, das ist gerade alles nur in ihrem Kopf passiert.
Ja, das dreht sich quasi ins Gegenteil, ne? Also das, was der Figur im ersten Teil am schlimmsten passieren konnte, war, wenn sie die Paranoia irgendwo einsam alleine in einer Hütte bekommt, weil dann hat sie Angst und ist dunkel und ist doof, wie man das halt aus dem Horrorgenre kommt. Und für die neue Hauptfigur ist der schlimmste Moment, wo das passieren kann, wenn sie vor 10.000 Fans auf einer Bühne steht, das Licht auf sie gerichtet ist und sie muss jetzt funktionieren. Ja. Und wenn sie jetzt quasi da durchdreht, dann ist ihre Karriere am Ende und ihr Leben und ihre Mutter hasst sie und so. Und diesen Druck kann man da schon fantastisch nachvollziehen. Also in der Hinsicht hat mich der Film, kennen jetzt vielleicht nicht so viele, aber ist mir auch egal, ein unbedingter Sehtipp an Vox Lux erinnert. Mit Natalie Portman als Popsternchen. Der neue Film des Regisseurs hat auf Filmstarts übrigens 5 Sterne. The Brutalist, eins der Meisterwerke des nächsten Jahres, könnt ihr euch gleich ganz oben auf die Liste stellen. Das geht mir so in diese Richtung. Und wie er das durchzieht und mit welcher Ernsthaftigkeit, also diese Szene in dem Hotelzimmer, wenn sie da nachts alleine ist, das sind ja richtige Setpieces, die da abgefahren werden. Also die sind durchkomponiert bis zum geht nicht mehr. Er nimmt sich erstaunlich viel Zeit dafür für einen Horrorfilm.
Ja.
Und das schlägt halt richtig rein. Also die Intensität, die dieser Film manchmal erreicht, das ist schon unglaublich. Auch abseits von irgendwelchen Jumpscares.
Meinst du mit dem Hotelzimmer, dass wenn diese ganzen Choreografen da plötzlich auf die Tänze auftauchen im Flur?
Ja.
Ich dachte auch so, denn sie macht in ihrem Flur das Licht an und vor allem ist es auch noch so ein Flur, der mit Spiegeln versehen ist und auf einmal stehen da halt 5 Menschen vor ihr, die alle irgendwie grinsen und die sich dann in so einem perfekten choreografierten Tanzablauf irgendwie so auf sie zubewegen und das wird alles immer größer und schlimmer, also ja, man merkt schon auch, dass Parker Finn, der Regisseur, jetzt wirklich sich da auch mehr noch traut, irgendwie so in der Art und Weise, wie er dann diese ganzen Sequenzen inszeniert, um sie halt wirklich auch noch größer und krasser zu machen als das, was man im ersten Teil gesehen hat. Ne?
Es passt halt alles zusammen. Es ist halt wie so ein moderner Ausdruckstanz, den die da aufführen. Das ist trotzdem total creepy, gleichzeitig total bewundernswert. Also ich glaube, da steht uns echt ein großer neuer Horrorautor da ins Haus. Was der jetzt da mit den Möglichkeiten da angefangen hat, das ist schon ziemlicher Wahnsinn.
Ja, und ich muss auch sagen, ich fand Naomi Scott, also die Hauptdarstellerin, die halt Sky Riley spielt, im Gegensatz zu Sosie Bacon, die wir im ersten Teil hatten, die kriegt hier natürlich viel mehr, womit sie spielen kann. Also weil der erste Teil, wir haben jetzt ja schon viel drüber gesprochen, ist halt ein bisschen reduzierter, ein bisschen kleiner, noch ruhiger. Und sie hier, ich meine, die meisten kennen sie vielleicht am ehesten aus dieser Live-Action-Version von Aladdin, da hat sie ja Jasmin gespielt. Das heißt, singen kann sie und sie singt auch.
Na, sie ist ja, also sie ist ja als Kind schon Disney-Star gewesen und hat danach Musicals gemacht. Also sie hatte auch irgendwelche Nummer-1-Hit in Großbritannien, also sie ist ja auch selbst Sängerin.
Ja.
Also auch wenn sie in unserem Interview, das wir mit ihr hatten, gesagt hat, dass sie jetzt nochmal komplett neu das Singen gelernt hat, weil sie hat einen ganz anderen Akzent, sie ist ganz weit weg von der Art, wie sie privat oder in ihren eigenen Songs singt. Also sie hat die Rolle trotzdem ganz neu entworfen, aber sie ist da schon Bühnenpräsenz. Und sie ist natürlich eine der 3 Charlies für Engel, letzten
Charlies. Das stimmt, ja gut, aber ob wir den Film hier noch erwähnen müssen, das ist jetzt die große Frage.
Okay, dann halt eine der Power Rangers. Der
genau, war stimmt, ja. Auch so ein Film, so schade, dass der nie fortgeführt wurde. Ich mochte den ja. Genau, aber sie fand ich hier echt gut, weil man wirklich auch so das Gefühl hat, ja, wenn sie dafür die Choreografien trainiert, die weiß, wie sie sich zu bewegen hat, wenn sie da auch diese unterschiedlichen Kostümproben hat und sowas alles. Also ich fand von den Popstar-Filmchen, die wir dieses Jahr so hatten, wenn ich mal M. Night Shyamalan's Trap mit dazu zählen darf, ist das der bessere Film über ein Popsternchen und das, was sie so auf der Bühne oder nebenan erlebt?
Ich finde alle 3 gut. Also alle 3 fantastisch. Ich bin ja großer Trap-Fan, also da lasse ich nichts dran kommen. Ich würde The Substance aber noch mit reinnehmen. Klar ist das natürlich sozusagen TV-Sternchen, aber kommen wir gleich vielleicht noch zu, ohne zu viel zu verraten, was hat Parker Finn gedacht, als er The Substance gesehen hat, dass die Filme das exakt selbe Finale haben? Weiß ich nicht, ob er sich da bisher geärgert hat, dass er da 3 Monate später dran war und genau dasselbe abzieht, aber Also da ist es unglaublich, was sie macht. Also auch mit dem Gesicht, das ist wenn die sich erschreckt oder da Panik kriegt, dann geht da richtig was ab.
Ja, ich muss auch sagen, also ich bin gerade an dem Video dazu und man muss ja, wenn ich so durch die Trailer gehe, gucke ich immer, okay, was ein gutes Bild fürs Thumbnail. Und Naomi Scott liefert wunderbare Bilder für Thumbnails, weil da muss man ja immer auf Emotionen setzen. Und ob die Frau nun weint, schreit, kurz mal lächeln darf oder so, das gibt immer irgendwie gut was her. Was mich tatsächlich erstaunt hat, war tatsächlich so der Punkt, normalerweise bin ich kein Fan von Filmen, die sich sehr stark so auf Jumpscares beziehen. Und der erste Teil war das ja auch schon. Und ich finde, der zweite Teil hat es nochmal eine Schippe mehr, dass du halt wirklich viele Jumpscares einfach auch hast. Aber für mich hat sich das diesmal wie eine sehr gute Achterbahnfahrt mit Jumpscares angefühlt, weil sehr, sehr viele haben selbst mich noch eiskalt erwischt. Und ich meine, ich gucke ja auch den einen oder anderen Horrorfilm und man hat ja gefühlt jeden Jumpscare schon gesehen oder sieht ihn kommen, wenn er nur schon vorbereitet wird, weil entweder geht die Musik runter oder sie wird langsam lauter oder wird dann doch wieder leiser. Hier gab es für mich echt immer noch mal wieder so ein paar Augenblicke, wo ich richtig so Gänsehaut gekriegt habe. Ging es dir auch so oder bist du schon zu sehr abgehärtet?
Ich bin leider zu sehr abgehärtet, aber ich fand es trotzdem gut, weil er ziemlich mit dem Tempo variiert. Also man wusste nicht genau, wann die kommen. Ja. Normalerweise weiß man immer genau, wann die kommen. Auch einfach, weil ich mich auf andere Dinge konzentriert habe, weil mich das alles so interessiert hat und weil ich so in dieser Figur und in ihrer Angst drin war und das nachvollziehen konnte, habe ich da gar nicht so drauf geachtet. Und meistens geht es dann halt noch einen Schritt weiter. Also es gibt eine Szene, wo dann von links der Jumpscare kommt und dann zuckt sie halt so ruckartig zusammen, was dazu führt, dass sie irgendwie so eine alte Frau da K.O. schlägt. Das heißt also, die Jumpscares sind meistens dann auch noch mit so einem rabenschwarzen Humor garniert. Das sieht man so nicht unbedingt kommen und das funktioniert ganz hervorragend. Ja. Also es ist wirklich, das ist nicht Horrorfilm, also Jumpscares funktionieren ja normalerweise rein mechanisch, ne? Du könntest auch einfach von jemandem, der Nutella schmiert, auf ein Honigbrot umschneiden. Wenn du in dem richtigen Moment einfach nur laute Musik drauflegst, zuckst du trotzdem zusammen. Ja. So, das ist halt rein mechanisch, vollkommen egal, was die zeigen. Und hier hat man wirklich das Gefühl, dass die Horrorszenen komplett durchkombiniert sind. Also das ist mehr Kubrick als irgendwie einfach mal hier so ein x-beliebiger Horrorschocker, der da von der Stange, ne? Also der hat sich echt was überlegt. Und das weiß ich dann auch, wenn ich nicht zusammenzucke, weiß ich das trotzdem sehr zu schätzen.
Ja, aber das ist, glaube ich, so ein Film, den könnte ich mir in so einem voll besetzten Kinosaal, und ich meine, unsere Pressevorführung war ja auch gut voll, aber ich habe immer so das Gefühl, so bei Pressevorführungen, da traut sich jetzt keiner auch mal laut zu quieken oder so, weil man will sich ja vor seinen Kollegen nicht die Blöße geben, dass man jetzt der eine Mensch ist, den das hier tatsächlich erwischt hat, aber ich glaube, so in so einem richtigen Publikum kommt das.
Ich würde den tatsächlich aus Neugier selbst sehen, weil ich das nicht einschätzen kann. Weil halt, ich glaube, dass die Jumpscares auch bei einem normalen Horrorpublikum hervorragend funktionieren werden. Da werden viele Leute zusammenzucken. Ja. Es wird Szenen geben, wo das sehr knistert im Raum. Auf der anderen Seite muss man sagen, dieser Film ist 127 Minuten lang. Der hat zwischendurch auch Szenen, in denen es eher um Charaktere als um Horror geht. Und ich glaube, dass da mit dem falschen Publikum auch viel kaputt gemacht werden kann. Das heißt, das ist, glaube ich, schon Geben und Nehmen, ob ich den jetzt unbedingt mit dem Publikum sehen will. Also ich habe ja die ganzen Horrorgeschichten vom Joker gehört. Ich habe Joker bei der Weltpremiere in Venedig gesehen und dann selbst dort nur in der Pressevorstellung. Das heißt, da war das perfekte Publikum. Abends bei der Premiere gab es ja sogar 12 Minuten Standing Ovations. Da wurde er ja noch gefeiert. So, das heißt, da habe ich das nicht gemerkt. Aber ich habe jetzt von Freunden von mir gehört, also zum Beispiel von Kamil, der auch für uns schreibt und der jetzt das Interview mit Parker Finn und Naomi Scott für uns gemacht hat. Der hat beim Joker gesessen, hier in Neukölln, in sogar einer OV-Vorführung. Meistens ist es ja so, wenn man Filme auf Englisch guckt, hat man eher noch so das wirklich cinephile Publikum, die dann die OV-Fassung gucken. Das ist nochmal was anderes. Aber selbst da hat hinter ihm einer gesessen, der hat wirklich reflexhaft, ich glaube gar nicht, dass er das mit Absicht gemacht hat, aber als dann der dritte Song angefangen hat, hat er gesagt, jetzt halt endlich die Fresse, halt endlich die Fresse. Shut the fuck up. So. Und da habe ich gedacht, so, und das, ich glaube nicht, dass das bei Smile 2 so im großen Rahmen passiert, aber es könnte schon Passagen in diesem Film geben, wo dann so Jumpscare-Junkies ein bisschen unruhig werden.
Ja, das stimmt, weil am Ende des Tages gibt es hier tatsächlich auch noch eine gute Geschichte drumherum zu erzählen. Und ja, aber finde ich spannend so. Also bei Joker 2, ich hatte das tatsächlich so sehr lustigen Kram, als ich jetzt endlich mal Megalopolis nachgeholt habe. Weil da hatte ich auch so das Gefühl, dass Publikum weiß gar nicht so richtig, was sollen sie jetzt eigentlich gerade machen. So anfangs war es wirklich noch sehr, sehr ruhig. Und je länger dieser Film ging, desto mehr wurde einfach gelacht oder Leute sind halt einfach aus dem Kino gegangen, weil sie überhaupt nicht wussten, was sie da gerade gucken und was sie damit anfangen sollen. Aber ja, ich glaube, diese Probleme wird es mal zwei nicht haben. Obwohl ich es interessant finde, dass dieses Mal gar nicht so groß irgendwie auf die Marketing-Schiene gegangen wurde. Also ich weiß.
In Amerika gab es doch aber diese großen Billboards, die dann gar nicht den Film beworben haben, sondern das Konzert dieser fiktiven Sängerin und so, wo dann alle gerätselt haben, wer das ist und warum da jetzt mitten in Hollywood so ein riesen Plakat von der steht, obwohl die keiner kennt.
Ja, ich stimmt. Bei Spotify gab es ja auch Sky Riley und ihre Songs und sowas alles, aber ich hätte echt gedacht, irgendwie, dass so nach dem Erfolg vom ersten, dass man da vielleicht doch nochmal auch wieder versucht, mehr noch so die Social Media Seiten abzugreifen, aber ist irgendwie bis jetzt zumindest noch gar nicht so krass passiert.
Ich weiß auch nicht, ob da schon das Geheimnis gefunden wurde, wie man da reinkommt. Gut, also ja, man hat das ja gehabt mit dir, wie heißt das, Megan?
Ja.
Megan war ja dieses Roboterkind da und dann gab es diesen einen Tanz, der dann abgegangen ist wie nichts Gutes. Und das nächste halbe Jahr hatte jeder creepy Horrorfilm irgendeine Tanzszene. Mhm. In der Hoffnung, dass das dann auch genauso passiert. Und das ist natürlich nie passiert. Also ich glaube, es ist einfach so ein Lightning in a Bottle, dass du gar nicht. Also jetzt irgendwie einen Film zu machen, der wirklich dann über TikTok funktioniert, das ist, glaube ich, eine Glückssache.
Nein, um Gottes Willen. Ich sage ja auch nicht, dass ich jetzt erwarte, dass die irgendwie über TikTok gehen. Aber ich hätte zumindest gedacht, dass man mehr davon sieht. So, wenn ich überlege, dass der Film diese Woche startet und ich habe gefühlt halt irgendwie zwei Trailer gesehen und das war's. Und bei einem Film von dem Ausmaße, den wir ja zumindest 2022 mit dem ersten Teil hatten, hatte ich schon gedacht, da kommt ein bisschen mehr so einfach aus der Werbeoffensive. Aber gut, vielleicht reicht dieser Podcast einfach aus und die Leute rennen alle ins Kino und gucken sich Smile 2 an. Was immer sehr schön zu sagen ist, Smile 2.
Siehst du es auch?
Ach so, oh Gott, ja gut, nee, diese deutschen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie wir das vorsichtig umgehen, aber ich muss ja, weil du das Ende vorhin schon kurz angesprochen hast. Ich finde das Ende ja großartig. Und vor allen Dingen so die Andeutungen, die dieses Ende mit sich bringt für einen möglichen dritten Teil, finde ich ja.
Aber du redest jetzt ganz vom Ende.
Ganz vom Ende, ja. Finde ich ja absolut fantastisch. Also ich saß im Kino, habe mich sehr darüber amüsiert, wie dieses Ende dann, ohne dass wir jetzt irgendwie was spoilern wollen, aber wie das vonstatten gegangen ist, weil denke ich mir, wenn das die Grundlage für den dritten Teil ist, dann bin ich gerne auch noch beim dritten Teil mit dabei.
Dann brauchst du aber ein Budget von 200 Millionen oder so.
Ja, gut, aber warum nicht, wenn's dann hast du
quasi kennst du diese Parkhaus-Szene aus irgendeinem Fast and Furious-Teil, wo diese ganzen Elektroautos dann, das mit Menschen, das wäre dann der dritte Teil. Nee, ich meinte vorhin, dass mit dem Vergleich zu The Substance meinte ich natürlich die Szene kurz davor, wo es dann noch so Creature-Effekte gibt.
Ach so, ja. Ja, gut, das muss ich aber auch sagen. Also ich fand so also wir wissen ja, im ersten Teil sieht man ja ganz kurz dann am Ende auch diese Kreatur nochmal, die ja nach wie vor keinen Namen hat. Das finde ich auch irgendwie ganz gut. Und auch der zweite Teil bemüht sich jetzt nicht, dieser Mythologie, dieser Kreatur noch irgendwie was Neues dazu zu geben, damit sie jetzt auch nicht irgendwie zu sehr kaputt erzählt wird.
Gar nicht. Also es gibt einen Plan, wie man vielleicht sie ausschalten könnte.
Genau, ja.
Ansonsten erfahren wir nichts über sie, großartig Neues.
Aber ich muss halt sagen, ich fand das Creature-Design hier im zweiten Teil sah ein bisschen alberner aus, als wir es noch im ersten Teil hatten.
Also ja, aber es ist wahrscheinlich CGI, aber es sah irgendwie handgemacht aus und so. Ich mochte den Look sehr, sehr.
Ich mag den Look auch, vor allen Dingen, wie gesagt, das ist kein Spoiler, weil alle aus dem ersten Teil kennen das auch, wenn so ihr Mund aufgeht und auch diese komischen creepy Augen und sowas alles, das sieht cool aus. Aber wenn man das Viech im zweiten Teil ganz sieht, aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir es dann halt so unter fettem Scheinwerferlicht sehen, wenn wir es im ersten Teil halt einfach nur in dieser dunklen Hütte gesehen haben, wo gerade mal so eine kleine Gaslaterne noch brannte und dann hat man weniger gesehen, was diesem Ding ganz gut tut.
Ja, ich mochte das total. Ich fand das super grotesk. Ich hatte da viel Spaß dran. So Basket-Case-mäßig, also da sind wir ja wirklich mehr so bei den Gore-Filmen der 70er und 80er, wie so eine Reminiszenz daran. Also das Monster-Design hat mir schon große Freude bereitet.
Ich mag das Monster-Design auch, um Gottes Willen. Also ich finde es toll, vor allen Dingen gerade, wenn sich wirklich mal da in die Richtung wirklich was Neues ausgedacht wird, was nicht aussieht wie alles, was wir schon gefühlt tausendmal gesehen haben. Aber es ist halt gut, dass wir es nie zu oft sehen, weil am Ende des Tages ist es ja immer dargestellt durch diese komisch, creepy, grinsenden Menschen, die da irgendwo durch die Gegend laufen. Und das mochte ich bei dem hier wirklich sehr, gerade weil wir halt eben so in dieser Popstar-Welt sind. Ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl, es ist auch so inspiriert, so ein kleines bisschen von It Follows. So nach dem Motto, oh, jetzt ist sie wieder auf irgendeinem großen Event und du guckst am besten schon mal durch alle Gesichter durch, wer könnte da vielleicht jetzt irgendwie anfangen, creepy zu grinsen.
Aber da haben sie ja, also sie haben viele gute Grinser gefunden, aber ja. Den Vogel abgeschossen haben sie natürlich hier mit, wie heißt der? Der ihren Ex-Freund spielt, den Toten, der vom Autounfall.
Ach so, ja.
Der. Naja, auf jeden Fall wird der ja vom Sohn von Jack Nicholson gespielt.
Oh, okay.
Und da sind wir natürlich wieder völlig gut bei The Shining. Und der sieht auch genauso aus wie Nicholson. Und wenn der dann so hardcore grinst, das ist unglaublich.
Stimmt, okay, Gott, ja, irgendwie kam mir dieses Grinsen so vertraut vor. Das heißt, creepy Grinsen kann auch eine Generation weitergetragen werden. Weil wenn Papa das kann, dann muss Sohnemann das auch gut können. Ja, also das ist schon sehr beeindruckend, wie unheimlich so ein
Ray Nicholson heißt er.
Ray Nicholson, okay, ja krass. Wie unheimlich so ein emotionsloses Grinsen dann am Ende des Tages doch auch sein kann. Vor allem, wenn es immer so gut in Szene gesetzt wird bei allen Figuren. Ich mochte auch dieses kleine Mädchen da am Anfang, von dem ich bis heute immer noch nicht so ganz sagen kann, war es jetzt einfach nur so ein komplett überfordertes kleines Mädchen, das so super komisch gegrinst hat. Weil bei diesem Fan-Event passiert ja dann kurz darauf nochmal irgendwie was anderes und fand ich spannend. Also wie gesagt, so ich finde, es passt halt unglaublich gut in diese Welt von so einem Promi rein, der halt ständig immer irgendwie mit Menschen zu tun hat und dann sehr darauf aufpassen muss, wie er damit umgeht.
Ja, weil du ja auch irgendwie dann trotzdem immer nett sein muss, damit du nicht irgendwo so ein PR-Fiasko hast. Aber sind halt auch einfach ein paar Leute, die einfach nur normal sind und vielleicht auch ein bisschen weird, aber es sind halt auch totale Spinner drunter. Da musst du mit denen auch irgendwie umgehen. Das verankert er ja hier auch dadurch, gleich in der realen Welt, dass er mit einer sehr langen Sequenz bei Drew Barrymore in der Talkshow anfängt.
Ja.
Und auch super in Szene gesetzt. Ich habe mich schon total gewundert, okay, da habe ich mir gedacht, okay, der meint das jetzt ernst, weil das ist so eine typische Szene, wo man halt zeigen soll, dass das im Fernsehen ist. Also zeigst du den Fernseher aus einer gewissen Entfernung und siehst sie dann nur im Fernsehen. Und normalerweise kommt dann immer der Umschnitt, dass du dann sozusagen wieder in die Live-Sequenz reingehst und du das wie einen Film siehst. Und hier hält er echt 3 Minuten lang einfach auf den Fernseher geradeaus.
Ist doch genauso, wenn sie sich da irgend so ein Handyvideo anguckt. Von dem Typen, von ihrem komischen Schmerzmitteldealer. Das guckt sie sich ja auch Ewigkeiten da einfach nur auf ihrem Handy an, weil normalerweise würdest du ja auch dann quasi ins Video reinspringen und dann siehst du einfach das. Aber nein, sie hält einfach ihr Handy in der Hand und du guckst auf eine große Leinwand und starrst auf ein Handy und das irgendwie für 4 Minuten oder so, um zu gucken, was da so ein Typ von sich gibt. Also ja, obwohl mit Drew Barrymore habe ich tatsächlich gar nicht gerechnet, weil den neuesten Trailer hatte ich nicht gesehen. Da taucht sie ja auch schon im Trailer auf, dass sie hier jetzt quasi mit ihrer Talkshow dann dabei ist und Sky Riley interviewt. Sehr witzig. Also cool für sie. War wahrscheinlich schnell verdientes Geld.
Ja, also die Talkshow ist riesig in Amerika.
Ich wusste gar nicht, dass die Talkshow gibt's wirklich, ja?
Ja, klar. Ja, okay, ja. Krass. Die gehört jetzt mit so zu den Größten, so auf dem, ja. Also sie hatte jetzt ein bisschen Probleme, weil sie während des Streiks Stress hatte, weil sie da irgendwie ein paar sehr dumme Sachen gesagt hat zum Streik. Und dann irgendwie die Leute rausschmeißen wollte, die streiken und nur mit anderen weitermachen oder ohne Autoren weitermachen und so. Da sehr viel Kritik eingebracht, aber da ist sie jetzt auch zurückgerudert, hat das alles wieder in Ordnung gebracht. Und ich glaube, das ist mit so das heißt ja diese Syndication, wo das dann irgendwie auf 100 Sendern läuft und nicht nur auf einem. Da ist sie im Nachmittagsfernsehen da eine der größten in Amerika.
Krass, ich bin erstaunt, dass diese ganzen Talkshows überhaupt noch irgendwie gerade bei denen irgendwie so relevant sind, weil bei uns habe ich das Gefühl, so zumindest diese Nachmittagstalkshows sind schon längst Geschichte.
Haben wir überhaupt noch welche? Ich glaube gar nicht.
Nee, eben, ne? Also wenn dann halt nur so diese Polit-Talks oder irgendwie was im Abendprogramm, aber sowas wie, keine Ahnung, wie Drew, kenne ich gar nicht mehr bei uns hier. Aber ja.
Gut. Welche weißt du denn noch?
Hier zu meinen Zeiten, Arabella.
Andreas Kiesbauer oder
ja, wie? Genau, ja, und was gab's denn noch so?
Hans Meiser.
Vera am Mittag? Ja gut, aber Hans Meiser war ja schon, ja, stimmt.
Dann jetzt hier dieser andere, der jetzt auch so ein großer 2015 Moderator ist, wer heißt denn der?
Boah, keine Ahnung, also es gab ja so unglaublich viele, aber ja, gut, siehst du, lernt man das durch Smile 2 auch nochmal, dass Nachmittagstalkshows immer noch nicht tot sind. Ja, dann, ich glaube, das war's. Was gibst du dem Film?
Sehr gute 4.
Ja, glaube ich, würde ich mich sogar anschließen. Also überraschend gute 4, weil nachdem ich den ersten Trailer gesehen hatte, dachte ich auch so, wer braucht das jetzt? Und ich bin auch echt so mit dieser Einstellung ins Kino gegangen, so, naja, mal gucken, was das jetzt hier wird, so. Aber ich war auch irgendwie von Minute 1 an wirklich gut drin. Vor allen Dingen, weil das Intro greift ja tatsächlich noch so ein bisschen was aus dem ersten Teil mit auf. Also dieser Polizist aus dem ersten
Teil. Genau, das Erste, was da steht, ist 6 Tage später. Genau. Und es geht direkt da weiter. Also kein großer Sprung.
Genau, also diesen Polizisten.
Kai Gellner.
Ja, der ist nochmal da. Da finde ich, kriegt auch nochmal eine sehr, sehr
richtig
coole
geile
Sequenz
mit einem Hammerende.
Ja.
Das ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, weil das hat die ersten 12 Minuten hatten sie beim Fantasy Filmfest schon gezeigt.
Ah, okay.
Ich hatte die schon auf einer Filmmesse gesehen. Also. Das war jetzt das dritte Mal, dass ich die gesehen habe, aber das Ende. Ich meine, das ist ja auch nochmal so ein großes Fuck you in Richtung Joker, weil eigentlich ist das die ultimative Joker-Szene. Ja.
Nee, das mochte ich. Und trotzdem finde ich, funktioniert der Film auch gut, sollte irgendwer ins Kino gehen und den ersten Teil nicht
aber
gesehen
naja,
haben.
Naja, also sagen wir mal so halb. Also er funktioniert, wird hervorragend funktionieren. Aber ich habe auch so, ich habe dann so, weil ich habe den ersten Teil jetzt nicht nochmal geguckt und dann saß ich da gestern, war das gestern, vorgestern, egal. Ich saß auf jeden Fall im Kino und nach 10 Minuten habe ich erstmal zu meinem Nebenmann, Jochen Werner, der die Kritik zum ersten Teil geschrieben hat, so gesagt, ey, was waren nochmal genau die Regeln?
Ach so.
Weil die werden nicht nochmal erklärt. Also die werden den ganzen Film über, wird nicht erklärt, wie das jetzt genau funktioniert. Kurz vor Schluss kommt dieser Typ, der eine Idee hat, wie man das vielleicht besiegen könnte.
Der erklärt das dann nochmal,
aber es ist wirklich erst kurz vor Ende. Am Anfang, ich wusste nicht mehr dieses ganze Smilen und wann muss ich die jetzt beobachtet haben, damit ich selber infiziert werde und so, das wusste ich alles nicht mehr.
Ach so, okay, ja gut.
Das wird auch Gott sei Dank, also ich finde, ich hätte es zwar irgendwie gebraucht, aber ich freue mich, dass ich es nicht bekommen habe, weil ich finde gut, dass er da drauf schreist.
Ja, dass er da auch konsequent genug ist zu sagen, ne, ja, das muss sie halt auch. Und ich finde, der Film braucht es ja noch weniger, einfach weil so ihr Abdriften in diese Paranoia reicht ja schon aus. Und wenn dann halt irgendwann im letzten Drittel dieser Typ auftaucht, der da versucht, ihr zu erklären, ja, das, was du siehst, das bildest du dir nicht nur ein, sondern das ist alles real, dann passt es ja dann auch wieder. So.
Vielleicht sieht man dann sogar einen anderen Film, weil man dann sogar noch mehr so diese Perspektive der Leute um sie drumherum hat. Also wenn du den ersten Teil gesehen hast und die Regeln kennst, dann weißt du nach der Szene bei ihrem Dealer, okay, jetzt hat sie den
Klar, Demon. Genau.
So, das ist einfach sicher, weil so funktioniert das halt einfach. Wenn du jetzt wenn du den ersten Teil nicht gesehen hast, hast du wahrscheinlich 2/3 des Films noch so dieses, ist das jetzt echt oder bildet sich das ein? Dann geht man wahrscheinlich noch die Schiene mehr mit.
Ja, nee, also deswegen, das muss ich auch sagen. Also funktioniert, glaube ich, für alle. Ob ihr nun den ersten Teil gesehen habt, ob ihr ihn noch nachholt, gibt es übrigens, glaube ich, auch bei Paramount Plus. Also
mit Sicherheit.
Haben wir nochmal gut hier noch einen Bogen geschlagen. Also da könnt ihr den auf jeden Fall auch nochmal gucken und kriegt dann jetzt schon wieder, wie ich finde, eine gute Horrorüberraschung. Also der erste war ja schon eine gelungene Überraschung und der zweite Teil setzt dem halt noch einen drauf. Also ich bleib dabei, ich finde den wirklich besser als den ersten Teil. Einfach weil er alles um diesen ganzen Horrorkram noch so viel besser ausschmückt und so viel mehr einfach zeigt, dass ich wirklich, auch wenn er mit fast 2 Stunden, 20 Minuten.
Nee, 127, wir wollen mal nicht übertragen.
Ach so, na okay, ja gut, aber trotzdem. Er ist einfach ein bisschen zu lang. Ja. Also irgendwie 1 Stunde 50 hätten sie auch getan. aber das verzeihe ich ihm sogar, weil er ja zwischendurch auch einfach mal eine komplette Songnummer zeigt, ein Musikvideo noch mit reinbringt. Also er lebt ja auch wirklich so dieses Popstar-Ding komplett aus und zeigt auch die Trainingseinheiten, wenn sie die Choreo einstudieren und sowas. Da gibt's ja dann auch durchaus noch ein paar coole Einstellungen. Die Musik muss man jetzt mögen, muss man nicht mögen, ist auch egal, ist halt so 0815 Popmusik, aber passt hier halt einfach irgendwie ganz gut rein.
Ja, vor allen Dingen, weil er arbeitet dann auch, also die Musik selber vielleicht nicht, aber das Sounddesign ist wie im ersten Teil wieder fantastisch. Ja. Und alleine schon diese Musik beim Abspannen, wenn sie die Popsongs nehmen und so total verzerren, super, und zwischendurch auch, wenn die Musik immer so aus diesem harmlos Poppigen dann so ins Horrorhafte umschlägt, das sind halt die ganz starken Momente. Mhm. Es gibt auch so Quietschmomente, die richtig wehtun.
Ja, sowieso, auch wenn der Typ sich am Anfang da mit dieser Scheibe das Gesicht einschlägt, so die Schmatzgeräusche und so, dass die kehren ja auch immer gerne mal dann zwischendurch noch wieder zurück, wenn sie da irgendwie Vision hat von diesem Typen, so, dann kehrt das Schmatzen zurück, also vom Sounddesign her kann sich das auch hören lassen, also von daher ein guter Film. Und damit, was war denn jetzt dieser andere, jetzt muss ich nochmal nachfragen, weil wir hatten über welchen Film hatten wir gesprochen? Du meintest, das ist der nächste Film von diesem Regisseur, hat jetzt schon 5 Sterne.
Über Vox Lux.
Ah ja, genau. Und was ist The Brutalist?
Brady Corbett, dass du von dem noch nicht gehört hast.
Nee, tatsächlich nicht.
Hatte jetzt in Venedig Premiere, dauert fast 4 Stunden.
Oh, okay.
Auf 70 mm gedreht und ich habe den auch auf analogen 70 mm gesehen.
Mhm.
Ja, das ist so eine Geschichte. Hier, wie heißt der von, der Pianist?
Adrian Brody
spielt wieder so einen jüdischen Auswanderer, der dann nach Amerika kommt und der ist der war in seiner Heimat gefeierter Architekt und wird dann von so einem, erstmal muss er sich halt irgendwie durchschlagen, weil ihn als Architekt niemand ernst nimmt, aber dann wird er von so einem Mäzen, von so einem superreichen Typ da irgendwie beauftragt, da sein Jahrhundertprojekt zu bauen, im brutalistischen Stil. Und das ist dann so über 20, 30 Jahre hinweg, baut er da dieses gigantische Gebäude auf. Das ist halt so ein Riesen-Epos. Und das ist, also der wurde da nur abgefeiert, gilt jetzt als großer Oscar-Favorit, vor allen Dingen für Adrian Brody als bester Hauptdarsteller. 5 Sterne auf Filmstarts, also das ist einfach ein Übermeisterwerk. Startet schon im Januar oder Februar.
Ja, okay. Ja, ich war jetzt erstmal stolz, dass heute die erste Presseeinladung für Nosferatu kommt. Auf den bin ich tatsächlich sehr gespannt.
Den haben wir ja schon gesehen, also andere hier aus der Redaktion.
Andere hier aus der Redaktion. Ist mir doch egal, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich will ihn sehen.
Ich hatte dir aber angeboten.
Ja, das stimmt, aber das ist dann immer auch ein bisschen schwierig mit den Zeiten her. Vor allen Dingen, warum macht man sowas immer um 10 Uhr morgens? Warum nicht eher so zum Nachmittag hin?
Genau, die offizielle Pressevorführung ist jetzt um 10.30 Uhr.
Ja, gut, das macht es auch nicht besser, aber... Gut, das ist jetzt an einem Tag, wo ich mir tatsächlich alles gut freiräumen konnte, um mich endlich mal meinen lang geplanten Harry Potter Videos zu widmen, die dann auch bald starten müssen. Und dann, gut, so, damit glaube ich, haben wir jetzt alles gesagt, oder?
Ja.
Oder möchtest du?
Das heißt, haben wir alle unsere Kummer und Sorgen, so aus dem Redaktionsalltag wissen die Leute jetzt auch.
Oder willst du nochmal Stellung nehmen zu Joker 2?
Nee, ich will nicht zu Joker 2. Aber vielleicht, weiß ich nicht. Also ich habe ja Joker 1 nicht gelitten, aber mit Joker 1 musste ich ja eine Menge einstecken.
Ja, ich weiß.
Und da habe ich jetzt gedacht so, also ich kann ja mal die Geschichte erzählen. Das Ding war, wir können ja auch mal ein bisschen offen sein.
Ja, na klar, komm.
Das Ding war, Björn und ich sind beide wieder nach Venedig gefahren und es war klar, dass der Film läuft und wir den natürlich besprechen, weil wir können natürlich nicht nach Venedig fahren und Joker nicht besprechen, weil das wäre schon irgendwie, wenn wir so viel Geld dafür bezahlen, dann müssen wir auch irgendwie den coolen Content kriegen. So, und ich hätte es halt super langweilig gefunden, wenn ich jetzt einfach denselben Verriss wie beim ersten Film nochmal geschrieben hätte. Und Björn findet den ersten Film ja noch viel schlimmer als ich. So, da habe ich gesagt, komm, das ist irgendwie Kindergarten. Also habe ich mir einen freien Autor gesucht, der den ersten Teil so wie große Teile der allgemeinen Fanmeinung sehr gut fand. Und hab gesagt, komm, dann schreib du den zweiten Teil, dann haben wir das so als Gegenstück, dann kannst du nochmal irgendwie auch meine Kritik zum ersten Teil erwähnen und dann hat man so zwei Texte, die vielleicht auch ein bisschen miteinander sprechen und ja, so zu beiden Seiten der Medaille zeigen. So, dann kam er aus dem Film und hat gesagt, mega scheiße.
Geil.
Und dann habe ich gedacht, und ich fand den ja aber viel interessanter als den ersten Teil, weil den ersten fand ich einfach nur schlecht und den zweiten fand ich jetzt ja in seiner totalen Verweigerungshaltung toll.
Mhm.
Das ist aber natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes beim Filmkritiker, der im Jahr 900 Filme sieht, wie ich. Der freut sich halt auch dann, wenn die Filme mal einfach was anderes machen oder mir vom Kopf stoßen. Und ich akzeptiere, dass das bei normalem Publikum, das sich nur leisten kann, einmal im Monat ins Kino zu gehen und dann bitte auch so ungefähr das haben will, wofür es geht, das einfach nur seine Bedürfnisse befriedigt haben will, dass das dann sagt, nee, das verstehe ich, ne?
Mhm.
Aber ich fand es dann irgendwie langweilig, dass ich als derjenige, der nur den ersten Teil schlecht findet und den zweiten gut, den ersten Teil verreist und dann Yannick, der den ersten Teil super fand, dann den zweiten verreist und das dann so über Kreuz ist, weißt du? Dass wir zweimal Leute haben, die jeweils einen mögen, aber jeder schreibt nur über den, den er scheiße fand.
Ja.
Das fand ich doof. Also habe ich ihm dann gesagt, du schreibst jetzt einfach was anderes noch, kannst ja aussuchen, hattest eine Carte Blanche fürs Weitere. Irgendein Film, der dir gefällt, schreibt die Kritik, weil damit er nicht weniger Geld bekommt. Und ich schreibe jetzt Joker ungeplant. Da habe ich mich hingesetzt und den Text geschrieben. Und ich finde den sehr, sehr gelungen. Also dafür, dass ich auch wieder an der Meinung eines großen Teils des Publikums vorbeigeschrieben habe, steht aber alles in dieser Kritik sehr, sehr präzise genau so drin, dass jeder rauslesen kann, ob er den Film mag oder nicht.
Mhm.
Und ich habe ja auch geschrieben, ich mag vor allen Dingen, dass es ein riesiges Fuck you in Richtung der Fans ist. Und jetzt, die Kritik endet dann damit, dass ich geschrieben habe, jetzt bin ich mal gespannt, wie das Publikum reagiert. Inzwischen wissen wir, wie das Publikum reagiert.
Aber wie ist das in Venedig bei der PV? Also hast du so mitgekriegt auch während des Guckens, so, ob die Leute das…
Beim ersten ja gar nicht. Beim ersten saß ich da am Nachmittag, haben den verrissen und dachte, am Abend gehen jetzt nur Verrisse online, weil ich fand den halt mega scheiße. So, und dann war das aber nicht so.
Ja.
Wobei das auch im Nachhinein viel verklärt wurde, ne? Also nachdem der Film dann in Venedig den Goldenen Löwen gewonnen hat, habe ich jede Menge Mails bekommen mit, siehst du, ich wusste doch, dass du falsch liegst. Und als dann auch die 11 Oscar-Nominierungen und die 2 Siege kamen bei den Oscars, war dann ja irgendwie so, galt das ja so als modernes Meisterwerk.
Mhm.
Aber man darf nicht vergessen, also zum Beispiel bei Metacritic ist der irgendwo in den 50ern.
Mhm.
Also das ist überhaupt nicht so, dass der Film irgendwie durch die Bank positiv besprochen wurde, auch bei normalen Zuschauern nicht. So, der war viel umstrittener, als man dann im Nachhinein nach den ganzen Preisen dachte. Und jetzt beim Neuen habe ich aber auch mehr drauf geachtet. und da war schon so, da habe ich auch hinterher nochmal absichtlich nochmal ein paar Leute gefragt, dass so die Stimmung war, ein paar mochten es, aber die meisten mochten es nicht.
Mhm.
Aber dann war ich auch bockig genug. Also da fand ich jetzt, da habe ich jetzt gedacht, nee, jetzt habe ich beim ersten, habe ich mein Ding durchgezogen. Und was willst du sonst auch machen?
Nein, ist ja auch richtig. Ich meine, sonst geht ja auch die Authentizität und Integrität irgendwann flöten.
Ich will ja nicht raten, wie andere Leute den finden.
Nee, ist ja um Gottes Willen.
Ich finde, das einzige Problem, was es dabei gibt, ist, dass Filmstarts in den letzten 20 Jahren immer singulärer so an der Spitze geworden ist. Also unsere Reichweiten sind viel größer als von allen anderen mehr oder weniger fast zusammen.
Mhm.
Also wir dominieren den Markt halt so wahnsinnig. Und dadurch, dass jetzt viele Tageszeitungen und sowas auch noch weggefallen sind, was Filmkritiken angeht, ist es gerade bei kleineren Filmen oder bei Festivalfilmen oft so, dass wir wirklich die einzigen sind.
Mhm.
Und dann finde ich es halt schade. Also ich finde es halt viel besser, wenn es in Amerika ist. 100 Kritiken gehen gleichzeitig online.
Hm.
Du hast ein paar, was weiß ich, die schreiben schlechtester Film aller Zeiten. Du hast ein paar, die schreiben absolutes Meisterwerk.
Hm.
Und dann liest du halt ein paar davon und kriegst dann irgendwie so ein cooles Bild und siehst, dass man auch mal Sachen, wir haben ja fast verlernt oder viele haben verlernt, einfach zu akzeptieren, dass es zu einem Kunstwerk mehrere verschiedene Meinungen gibt, die, von denen nicht eine falsch ist.
Absolut,
so.
Ja.
Und deswegen muss man muss einfach seine Meinung aufschreiben, möglichst ungeschminkt. Man kann mal erwähnen, von mir aus als, was weiß ich, als Dienstleistung. Übrigens, ich finde das scheiße, aber ich könnte mir vorstellen, dass viele das auch total abfeiern. Kann man ja ruhig in eine Kritik reinschreiben, bricht man sich auch nichts ab, ne? Aber zumindest die Sternewertung und sowas, das muss am Ende schon pur das eigene sein. Und dann sollte sich durch das Gesamtbild aller Kritiken und aller Fanstimmen und sowas, dann ergibt sich das Gesamtbild.
Mhm.
Aber wenn alle nur sozusagen im vorauseilenden Gehorsam sozusagen das schreiben, von dem man von vornherein glaubt, dass es am Schluss der Konsens ist, das würde es ja total verfälschen. Das ja, wäre gut, auch, wär auch stehen langweilig.
Ja, wollte ich gerade sagen. Und dann brauchst du auch keine Filmkritiken mehr. So. Aber ja,
dann kannst du wirklich ChatGPT die
schreiben. Ja, genau, richtig. Und aber ja, ich sehe es ja bei YouTube auch so. Das ist mittlerweile stelle ich bei Reviews so ein Schild auf, wo drauf steht nur meine Meinung. Weil ich weiß, ich hatte Alien Romulus jetzt so, war ja nicht wirklich so meins. Also ich fand ihn okay, aber war mir zu viel Rumgespiele auf, oh, guck mal, kannst du dich an das von damals noch erinnern? Und das hat vielen dann in den Kommentaren auch nicht gefallen.
Aber das ist doch jetzt so mehr oder weniger die allgemeine Meinung von
ja,
dir.
Aber das ist halt das Problem, ne? Ich habe halt auch das Glück, so eine Kritik dann ein bisschen früher veröffentlichen zu können, bevor die Leute den Film halt gesehen haben, und dann schauen sie sich das an und sind erstmal erbost und kotzen sich in den Kommentaren aus, so, wo ich mir dann auch denke, so, ja Leute, ist auch, wie gesagt, ist meine persönliche Meinung, so. Wenn mir am Abend davor die Frau weggelaufen ist, bin ich traurig und dann gucke ich früh morgens einen Film ganz anders, als wenn ich vorher irgendwie, weiß ich nicht, mitgekriegt habe, dass ich 200 Euro auf der Straße gefunden habe oder so. Also, das finde ich auch teilweise so mittlerweile so in der allgemeinen Diskussionskultur echt ein bisschen schade.
Aber gerade bei YouTube in den Kommentaren und dann mit oft auch bei uns, als wir noch Kommentare hatten, gab es aber ganz oft auch Leute, die dann so irgendwelche YouTuber erwähnt haben mit, aber der hat das gesagt.
Das kommt
und dann
immer noch,
kommt,
ja.
Das ist ja auch fein, das ist auch okay, weil zum Beispiel man dann schreiben würde, weil der hat immer so interessante Meinung oder so, aber da kommt als Begründung fast immer, weil der sagt immer das, was ich auch denke.
Genau, ja, ja.
Und das finde ich ja stinklangweilig. Also ich brauche mir doch nicht YouTube-Videos von jemandem angucken, der denkt, was ich denke. Ja, also gut. Dann nehme ich doch lieber irgendjemanden, der irgendwie das gegen den Strich bürstet, wo ich sage, also klar, der muss das gut begründen oder spannende Meinung haben oder mal komplett aus einer Perspektive sehen, an die ich überhaupt nicht gedacht habe. Ne? Also wenn der natürlich jetzt einfach nur komplett das Gegenteil von dem erzählt, was ich wahrgenommen habe und ich das Gefühl habe, wie kommt der denn auf den Quatsch? Das bringt mir auch nichts.
Naja.
Aber wenn man einfach nochmal so eine andere Sichtweise aufdenkt und man dann nicht immer überall mitgibt, aber dann sagt, okay, spannend, dass Menschen das auch so sehen
klar,
können.
Naja, klar.
Viel interessanter.
Macht's ja auch viel interessanter. Also ich lese mir auch oder gucke mir auch gerne Videos an mit Kritiken, wenn ich, keine Ahnung, so einen Film feiere und sehe, oh, der mag den gar nicht, was mag er denn daran nicht? So einfach, um halt auch die eigene Perspektive auf den Film, den man so vielleicht hart abfeiert, einfach mal zu checken, so, ja, okay, es gibt doch noch die und die Punkte, daran habe ich gar nicht so gedacht oder so, kann man sich, ja, ganz spannend dann einfach das nochmal so zu betrachten. Aber gut, heute haben wir das gar nicht gehabt, weil wir haben beides mal zwei gefeiert und ich bin gespannt, was glaubst du, wie wird da an den Kinokassen so abgehen?
Schon gut, ne?
Ja.
Aber nicht abgehen, finde ich zu viel. Der wird gut laufen.
Okay, na gut.
Ich glaube, in Amerika, das Tracking war so 25 Millionen.
Mhm.
Vielleicht verliert er, ich hoffe, dass er da ein bisschen überperformt. Hat natürlich jetzt deutlich stärkere Konkurrenz als erwartet, weil Terrifier ja total überperformt hat.
Ja.
Auf der anderen Seite, hat der natürlich viel, als sie den Termin festgelegt haben, haben sie natürlich viel mehr dran gedacht, können wir den gegen das dritte Wochenende vom Joker terminieren?
Ja, okay.
Oder gehen da nicht immer noch alle da rein? Das Problem haben sie nicht mehr.
Nee, das stimmt.
Also dementsprechend bahnfrei.
Ja.
In Deutschland eh, also ich glaube, der wird schon gut laufen. Und dann, aber wie gesagt, das andere kann ich nicht so einsprechen. Also dann Mundpropaganda nach dem ersten Wochenende. Sind dann jetzt so die, sagen wir mal, die Teenies, die da einfach so für einen Schocker reingehen, weil sie das auf TikTok gesehen haben, sagen die dann hinterher, geiler Film, oder sagen die, oh, langweilig, dir da.
Zu viel Gelaber, zu viel Gesinge, scheiße, ist ja fast wie bei Joker 2, verdammt, nein, so ist es nicht.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, ich bin auch sehr gespannt und ja, das war's. Danke, Christoph, dass du mal wieder da warst.
Gerne.
Und danke an euch da draußen, die ihr Woche für Woche einschaltet und uns fleißig zuhört und bewertet und eine E-Mail schickt an leinwandliebertfilmstarts.de. Wenn ihr es mal zwei gesehen habt, schreibt uns es gerne. Wenn ihr Christoph Teil daran haben wollt, wie scheiße Joker 2 wirklich ist, dann schreibt uns da auch an leinwandliebertfilmstarts.de. Dann kriegt er das auch. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.